Sie war's. Darf ich mich nicht selbst beleidigen oder was? Oder übernehmen das jetzt andere für mich?
So. Ja. Wer hat eigentlich die ganze Hitze hier in meine Hütte geschleppt?
Ich war's nicht.
Ich war's auch nicht.
Ja,
die Sonne ist schon am Klimawandel. Das wissen wir doch immer.
Stimmt. Beschweren Sie doch der Sonne weniger zu... Nein. Nein, der ist so schlecht. Den Witz bringen wir jetzt nicht. Aber warum haben Sie immer noch keine gut funktionierende Klimaanlage?
Das liegt an der Bausubstanz dieses Hauses.
Ja,
es wurde halt noch nicht renoviert. Wir müssen hier schon noch eine energetische Sanierung durchführen, ja.
Ja.
Aber die ist halt noch nicht, Sie wissen ja, wie lange das dauert mit den Handwerkern heutzutage.
Ja.
Ich glaube, bei der Hitze hat auch kein Handwerker wirklich Lust darauf.
Oh, keiner Lust auf irgendwas. Aber wir machen jetzt trotzdem einen Podcast hier.
Ja.
Und deswegen gibt es jetzt ein Intro.
Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
Jo, Info fertig.
Hurra!
Ich hatte gerade, was machst du da mit deinen Fingern?
Ich habe auf meine Hand gebissen. Ach so, nein, das war dieses Ich liebe es, ein Plan zu
ausgezeichnet, Smithers.
Yay.
Mr. Burns-Geste. Wobei ich glaube, jeder Schurke macht das.
Ja, das ist irgendwie so.
Gendo Ikari.
Nee, Gendo macht das
nicht.
Nein,
Gendo hat immer irgendwie den Mund hinter seinen Händen versteckt.
Genau. Gendo macht immer.
Gendo nuschelt in seine Hände. Steig in den Eva Shinji.
Steig in den Eva Shinji.
Genau. Nein,
ich habe dich nie gebraucht, aber jetzt brauche ich dich.
Bitte sei mein Kanonenfuttersohn.
Ja, genau. Super. Davon später mehr, aber nicht heute.
Nein, heute soll es um
LARP
gehen.
Mal wieder LARP. Das ist ein LARP-Thema.
Ja.
Und heute bauen wir einen Charakter. Heute backen wir uns einen Held. Oder eine Heldin.
Mhm. Ich will gar nicht ans Backen denken bei der Hitze.
Wir backen hier schon im Studio.
Ja. Ja, aber es
geht. Aber heute backen wir uns einen Held.
Es soll tatsächlich um Charaktererstellung gehen und zwar auch um Erstellung von queeren Charakteren im Speziellen, weil wir ein queerer Podcast sind.
Ja, aber weil es ja um Queerness im LARP geht.
Wir wollen mehr queere Charaktere.
Ja, Mann. Überhaupt mal welche. Also ich meine, gibt schon welche, aber...
Es gibt schon welche. Es
können noch mehr sein.
Sagen wir
mehr. Yeah. Mehr!
Es gibt sehr viele queere Leute, die ja auch LARPen.
Das ist richtig.
Und ich finde, es ist irgendwie schwierig, als queerer Mensch einen Charakter zu bauen, der nicht queer ist. Wobei, man kann das natürlich machen.
Boah, ja, ernst jetzt? Nein! Ich habe keine Ahnung, warum ich einfach ignoriere. Ja, du warst mit der Frage beschäftigt, dass man schwer einen queeren Charakter... einen nicht queeren Charakter spielen kann, wenn man queer ist. Das ist völlig richtig. Also, sehe ich auch so.
Also
ich stelle mir das auch schwer vor.
Ich empfinde das als schwer. Also ich hätte keine Lust, einen Charakter zu spielen, der ausschließlich hetero ist. Ich fände das langweilig.
Ja.
Also für mich.
Ja.
Was nicht heißt, was für mich gilt, muss für andere noch lange nicht gelten.
Ja, also ja. Ich finde, ich glaube, de facto sind meine Charaktere auch immer so latent queer, weil sie halt irgendwie eigentlich alle genauso aro sind wie ich. Also das ist so, meine Charaktere tänzeln da halt auch irgendwie mit ihren Affären durch die Welt und gehen halt keine dauerhaften Bindungen ein, also romantische.
Ich finde halt, ich lebe immer ganz gerne nach dem Satz, du bist halt trotz allem du. Also, das heißt, du kannst dich halt nicht zu weit im LARP, oder wenige Leute können sich im LARP so weit von ihrer eigentlichen Natur entfernen, dass sie komplett gegen ihre Natur agieren auf Dauer. Man kann mal für einen Con einen NSC spielen, der böse ist. kein Thema, aber ich glaube einfach, dass es auf Dauer schwierig und auch nicht bequem ist, wirklich immer gegen die eigene Natur zu arbeiten.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, die ich auch oft an neue Spieler dann insofern weiterreiche, dass ich sage, du musst diesen Charakter mehrere Tage über sehr lange Zeiträume spielen können. Das spielt natürlich andererseits eine Rolle für auch, was du für Klamotten mitnimmst und dass du vielleicht nicht unter einer schwarzen Perücke vergrillen möchtest bei 38 Grad. Und
es wird noch heißer.
Genau. Entschuldigung. Und zum anderen aber auch so Sachen wie, dass du eben, wenn du sehr persönlichkeitsfremde Charakterzüge da in diesen Charakter schreibst, du musst die auch eigentlich durchgehend spielen können. Ja, auch wenn du auch hungrig und müde bist.
Auch in intensiven Situationen, auch wenn du gerade 28 Kilometer Gewaltmarsch hinter dir hast, OT dringend schiffen musst, Hunger hast und eigentlich 5 Ibu gleichzeitig einschmeißen möchtest oder irgendein anderes Kopfschmerzen.
Okay, in dem Fall würde ich dann wirklich mir eine Auszeit holen.
Ja, aber also wir reden jetzt vom Extremfall. Natürlich, du kannst immer Auszeiten nehmen, klar. Aber jetzt mal im Extremfall musst du halt immer noch versuchen oder solltest du versuchen, in Rolle zu bleiben.
Vor allen Dingen, es sollte dir Spaß machen.
Und das eben, es ist ja Spaß.
Wenn du an dem Punkt bist, wo du dich quälst, dann
geht irgendwie der Sinn verloren.
Und das ist dann, denke ich, eben auch. Und das sind, bei mir zum Beispiel habe ich festgestellt, ich kann keine dummen Charaktere spielen. Ich kann mein Hirn nicht so weit ausschalten, dass ich nicht die ganze Zeit mitdenken würde. Und das sind bei unterschiedlichen Leuten natürlich unterschiedliche Punkte, die quasi ihnen so persönlichkeitsimmanent sind, dass sie nicht gut ablegen können für so eine Rolle. Und bei manchen mag die Queerness einfach wirklich auch was sein, was sie gerne und viel extrovertiert zeigen und dementsprechend das auch super gerne in ihre Charaktere integrieren. Und für andere ist das vielleicht einfach so ein Nebenaspekt quasi, der in dem, was sie im Rollenspiel spielen, keine so große Rolle spielt.
Genau, da stellt sich dann immer die Frage, um kurz deinen Punkt aufzugreifen, bei mir ist es Musik. Ich habe immer mal wieder probiert, einen Charakter zu spielen, der einfach nicht Musik macht. Das hat, ich glaube, der kürzeste Zeitraum war eine halbe Stunde, dass es funktioniert hat. Und habe dann irgendwann auch beschlossen für mich, warum denn? Du musst dich doch nicht quälen.
Ja.
Und genauso ist es, glaube ich, auch mit, wie du sagtest, mit Queerness. Man sollte sich die Frage stellen, wie queer willst du sein? Wie viel davon im Sinne von was? Und wie outgoing? Wie wichtig ist das dir? Also wie viel Rolle spielt es für dich, das auszudrücken?
Und ich meine, einer der ersten Punkte, wenn du dann natürlich sagst, okay, ich möchte einen Charakter auch im LARP spielen, der queer ist, ist natürlich, welche Queerness soll dieser Charakter jetzt tatsächlich haben?
Ja, da ist natürlich einfach, wenn man eine nimmt, die man selber hat.
Ja,
also,
klar.
Das klingt jetzt so wie, ja, also, das ist es einfacher, wenn ihr die, sag ich mal, Ausrichtung präferiert, die ihr selber mögt.
Ja gut, gerade für einen Anfängercharakter, finde ich, ist es oft einfacher. Später, wenn man tatsächlich schon lange gelabt hat, macht es auch wirklich manchmal Spaß, sich auszuprobieren und dann auch mal Charaktere zu spielen, die völlig anders sind. Also bei Scarlett kenne ich jetzt das Beispiel, Scarlett ist relativ extrovertiert, er hat aber auch schon probiert, introvertierte Charaktere zu spielen, einfach weil er es ausprobieren wollte.
Ja, es war unglaublich schwer, den Mund zu halten.
Ja, aber
oder halt auch einfach sich nicht irgendwie immer so, bam, ich bin jetzt hier.
Aber da waren auch Charaktere, die dir Spaß gemacht haben dabei.
Das ist richtig.
Und bei Queerness ist es, worauf es auch ein bisschen drauf ankommt, ist, wenn du zum Beispiel jetzt alleine auf ein LARP fährst oder manche machen es ja auch so, dass sie zum Beispiel mit ihrem Partner zusammen auf LARP gehen. Und dann kann man sich auch überlegen, sind die Charaktere ebenfalls ein Paar? Oder
entwickelt sich das noch?
Entwickelt sich das noch? Oder
vielleicht gar nicht.
Ist es auch so, dass zum Beispiel ihr euch auf dem LARP in andere Charaktere verlieben könnt?
Ja, bitte vorher bei sowas.
Ja, das sollte man mit seinem Partner abklären.
Ganz dringend vorher abklären.
So. Oder zumindest Spielaktivitäten auf einem gewissen Niveau erstmal freezen und sagen, darüber muss ich jetzt erst mit meinem Partner reden.
Genau, finde ich ganz wichtig. Es ist eine schöne Überleitung. Kommunikation regelt. Alleine guckt euch an, auf welche Cons fahrt ihr überhaupt. Sprich, in welchem Setting spielt das Ganze.
Ja.
Wenn ihr in einer Endzeitwelt spielt, läuft die ganze Sache nochmal völlig anders, als wenn ihr in einem Histolab spielt, wo Queerness vielleicht einfach wirklich, ne, in einer Zeit spielt, wo es verfolgt wurde oder nicht gern gesehen oder wirklich angefeindet, oder ob ihr in einem Fantasy-Setting spielt, wo es eigentlich völlig Latte ist, weil es ist eine verdammte Fantasy-Welt. Also, ne, vorher gucken, wohin wollt ihr, was für einen Charakter baut ihr denn gerade?
Ja, also meine persönliche Erfahrung ist doch, dass viele Settings sich über diesen Aspekt keine Gedanken
machen.
Nein,
ihr werdet es in keinem Regelwerk finden.
Und,
also in keinem der großen, die da namentlich wären, Silbermond, Dragonsis und du kannst, was du darstellen kannst, was kein Regelwerk ist. That's Life, genau, das ist das dritte. Größere deutsche Lab-Regelwerk. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr nach Regeln spielt. Sie sind ein ganz guter Richtrahmen, an dem man sich langhangeln kann, aber über Jahre werdet ihr es irgendwann nicht mehr brauchen.
Wobei ich es jetzt nicht beschwören würde, ob in neueren Lab-Regelwerken oder in neuen Auflagen von Lab-Regelwerken das Thema nicht doch irgendwo besprochen
wird. Also ich habe es bisher noch nicht gefunden.
Weil ich gebe offen zu, ich habe auch schon sehr lange in kein Lab-Regelwerk mehr reingeguckt.
Ich habe jetzt erst in die neue Edition von Dragonsis reingeguckt. Nein, es steht immer noch nicht drin.
Okay. Ich habe mich irgendwie einmal 5 Minuten mit Lab-Regelwerken beschäftigt. Ich spiele halt schon mein ganzes Lab-Leben lang eigentlich nur, du kannst, was du darstellen kannst. Und wenn mal eine Con ist, dann hatten die immer irgendein komisches Hausregelwerk. Dann habe ich mich 5 Minuten mit dem jeweiligen Charakterbogen, den die haben wollten, auseinandergesetzt und das Regelwerk einmal quer gelesen. Aber normalerweise war das irgendwie alles auch auf Basis von einem, du kannst, was du darstellen kannst, Konzept alles auszufüllen.
Es ist halt im Prinzip einfach dieses, der Leitsatz ist, fall um, wenn es gut aussieht. Und nach dem Motto, spiel schön für die anderen, dann spielen die anderen auch schön für dich.
Ja.
Und in den 99% aller Labs funktioniert das auch.
Ja, aber wie man daran auch so ein bisschen merkt, das Ganze, also generell Lab-Regelwerke sind ja viel darauf ausgelegt, eben Kampfsituationen zu regeln.
Ja, und Wettbewerbs.
Kampf und Magie.
Ja, also einfach Wettbewerbssituationen, wer ist stärker, wer hält mehr aus.
Ja, und also wirklich, und alles andere, es gibt teilweise noch andere Fertigkeiten in diesen Regelwerken, aber das ist auch immer stärker zusammengestrichen worden, zugunsten eines, du kannst, was du darstellen kannst, weil es halt ein bisschen albern ist.
Wenn du als Kräuterkundler ein Ahornblatt nicht von einer Tollkirsche unterscheiden kannst, aber du hast Kräuterkunde auf Maximum geskillt.
Ja, das zum einen und zum anderen halt auch so Sachen wie in einer Gesellschaft, in der es nur einen sehr kleinen Anteil von Analphabeten gibt. Was machst du denn mit den Leuten, die jetzt keine Punkte mehr hatten, um sie in Lesen zu skillen, die aber trotzdem natürlich alle lesen und schreiben können?
Ja, eben.
Das sind so Sachen, wo einfach auch die Regelwerkschreiber immer mehr gesagt haben, also ganz ehrlich, das ist einfach der Darstellungsaufwand für die Leute jetzt.
Ich meine, kann man machen.
Klar, es gibt Leute, die spielen explizit Charaktere, die nicht lesen und nicht schreiben können.
Ja.
Aber das ist, aber gerade wenn es dann plotrelevant wird, dass du ein Dokument lesen kannst, dann kommt keine SL daher, weil es einfach nervt. Und kein Spiel verbessert in irgendeine Richtung, wenn jetzt die SL vorher jedes Mal den Charakterbogen checken soll, ob du überhaupt lesen und schreiben hast.
Naja, ich meine, natürlich könnte ein analphabetischer Charakter dann auch zu einem anderen hingehen und sagen, lies mir das bitte vor.
Ja, aber das ist
was anderes, aber das ist Spiel unter Spieler.
Genau, und das ist einfach von Seiten der Spielleitung haben solche Fertigkeiten immer mehr einfach an Relevanz fürs Spiel verloren.
Ja.
Und das ist halt auch so ein bisschen das, weswegen so Sachen wie Queerness im Regelwerk oftmals letzten Endes nicht für erwähnenswert gehalten werden, weil du eben auch da in quasi
sozialen
Fähigkeiten bist.
Social Skills, wo man davon ausgeht, wenn die Leute sie benutzen wollen, werden sie es tun. ob wir es reglementieren oder nicht.
Genau.
Also lassen wir es einfach und lassen sie da frei spielen.
Ja, ich muss auch sagen, ich fände es unglaublich schwer, Romanzen zu reglementieren, weil wie willst du das in einem Regelwerk machen?
Nicht.
Im Prinzip ist es ja so, ein Charakter auf dem Lab baggert halt einen anderen Charakter an, zum Beispiel, und der andere Charakter wird dann entweder positiv darauf reagieren, weil er interessiert ist,
oder er wird neutral, oder
er wird negativ reagieren und sagen, lass mich in Ruhe oder nochmal und deine Zahnbürste hat morgen Ferien. Gut, wobei man jetzt darüber diskutieren könnte, wie IT-Zahnbürsten sind, aber egal. Aber im Prinzip ist es gerade...
Zahnbürsten.
Ja.
Oder
ja.
Etwas Vergleichbares. Ja, egal.
Also im Prinzip ist es einfach so, dass es zwischenmenschliches Spiel ist und da kannst du eigentlich schwer Regeln aufstellen.
Im Prinzip gilt da die Regel des gesunden Menschenverstandes. Ja. Tu nichts, was du nicht willst, dass man dir antut.
Ja, und dementsprechend seid ihr natürlich nicht irgendwie jetzt an bestimmte Regelwerkskategorien gebunden, wenn ihr einen queeren Charakter darstellen wollt. Das heißt aber letzten Endes auch, da gibt's jetzt irgendwie keine Liste, auf die ihr ankreuzen könnt, sondern ihr müsst euch eben selber überlegen, was für eine Queerness soll mein Charakter haben? Das ist natürlich, die plakativen Sachen, die da auch kommen, sind natürlich, der Charakter kann homosexuell sein, er kann bisexuell oder pansexuell sein, kann asexuell sein.
Oder es spielt gar keine Rolle.
Und die Bewusstwerdung, denke ich mal, ist einer der wichtigeren Punkte für den eigenen Charakter. Weil man dann natürlich eine weitere Information dafür hat, wie man den Charakter darstellen möchte.
Ja.
Und wenn man dann an dem Punkt ist, okay, ich möchte jetzt einen pansexuellen Charakter.
So, wir bauen jetzt einen pansexuellen Charakter. Männlichen Geschlechts, einfach mal. Nenn ihn Alrik. Wir nennen ihn einfach Alrik.
Alrik, so. Der pansexuelle Fee.
Ein Fee mit Alrik. Oh, das ist schon wieder so eine Sache bei Klischee.
Feen heißen
Alrik,
aber
die Fee.
Feen heißen nicht Alrik.
Nein.
Dazu muss man sagen, Alrik ist so ein Standardname aus dem...
So wie Hans...
Aus dem DSA-Regelwerk.
Also Alrik ist der erste Name in den alten Namenslisten von DSA. Und weil es der erste Name ist, haben ihn so viele Lapper genommen. Nee, so viele Rollenspieler erstmal.
Rollenspieler heißen erstmal Alrik.
Und deswegen, weil es war halt immer der erste in der Liste. Und dann haben wir so, nimm doch Alrik.
Ja, genau.
Und es gibt tatsächlich nicht mehr viele LARPer, deren Charaktere Alrik heißen. Aber wenn jemand Alrik heißt, dann weiß man, das ist ein DSA-Altspieler.
Ja, genau.
Das ist also ganz ehrlich, wer heutzutage seinen Charakter Alrik nennt, der hat damit schon wieder quasi ein Statement gesetzt.
Eigentlich sollte ich meinen nächsten Charakter wirklich Alrik nennen.
Also
wir nennen ihn jetzt Alrik. So, Alrik ist pansexuell, haben wir festgelegt. Heißt, geschlechtsblind. Heißt, es interessiert ihn. Also es ist für ihn nicht wichtig.
Und warum ich auf die Fee kam?
Das ist halt ein Klischee, ne?
Genau.
Ja, genau. Das
schöne Überleitung.
Da hatten wir...
Schöne Überleitung, Asa. Schöne Überleitung.
Da hatten wir...
Das führt uns gleich zur nächsten Frage.
Ja.
Oder? Was wolltest du sagen?
Ich wollte gerade auf das Thema Klischees eingehen.
Genau. Das führt uns nämlich zur nächsten Frage. Klischees oder not Klischees? That's the question here.
Und ja, es ist also ein in gewissermaßen ein LARP-Klischee, dass Feen und manchmal auch Elfen, also Feen sind laut Klischee pansexuell.
Das ist eins davon.
Ja, es ist ein Feen-Klischee. Aber
der
Punkt ist halt der, dass bei Feen ist es ja so, Feen wählen sich eine menschliche Gestalt und die können sich das aussuchen.
Das heißt, heute so, morgen so.
Das heißt, eine Fee könnte, wenn du zum Beispiel eine Fee als NSC hast in einer Kampagne und irgendwann wechselt zum Beispiel der Spieler, weil der NSC halt nicht mehr verfügbar ist, dann könnte die Fee in einem Lab als Frau auftreten und im anderen Lab könnte sie als Mann auftreten. Es ist immer noch derselbe Charakter, aber halt in anderer Gestalt. Und dadurch, da Feen sich eben ihre Erscheinungsform und Gestalt aussuchen können, spielt es für sie halt auch nicht so wirklich eine Rolle, wenn sie sich verlieben, ob die andere Person jetzt männlich oder weiblich ist.
Oder non-binär.
Oder non-binär.
Oder trans.
Ja.
Ja, also das ist ein gängiges Klischee. Und das bringt uns gerade zu der Frage.
Will man dann mit diesem Klischee spielen?
Oder allgemein?
Oder nicht?
Mit Klischees und wie weit geht man da?
Ja. Was ein Klischee natürlich immer tun kann, ist, je mehr man einem Klischee entspricht, desto weniger muss man aktiv kommunizieren, weil man über dieses Klischee im Endeffekt schon eine kodierte Information natürlich an seine Umgebung sendet.
Ach, wirklich?
Bist du dir das wirklich sicher?
Aber sicher doch. Also beispielsweise habe ich schon erlebt, sowohl von, ich sage mal, out of character, wir werfen hier mal mit Begriffen IT in time, also im Spiel, OT, out time, außerhalb des Spiels, also in der Realität. Und sowohl von OT, schwulen Menschen, die auch im Spiel natürlich schwul waren, also nicht natürlich, aber sie waren halt auch so und haben halt aber wirklich, sie hatten halt auch wirklich diesen wunderbar tötigen Akzent, ja. Kann man machen, ja, um Gottes Willen, ich will da keinem irgendwie Bandagen anlegen, kann halt schwierig werden.
Ja.
Erstens, es gibt Leute, denen geht's irgendwann tierisch auf den Kranz. Es gibt andere, ob das jetzt hetero oder auch andere Homosexuelle, die das irgendwann nervig finden, weil eben nicht alle schwule Männer so reden, sondern auch völlig normal sich artikulieren können, also ohne irgendwelche nasalen Avancen. Und so auch erlebt auf einem Con, dass es andere schwule Männer gab, die mir dann, also die halt, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe jemanden gesehen, der eben diesen nasalen Akzent hatte. Und andere schwule Männer, die meinten, oh, der schon wieder. Also die das halt wirklich eher negativ aufgefasst haben. Es gab dann andere, die fanden es lustig. Und wieder andere, die fanden es okay oder hat es überhaupt nicht gestört. Ihr werdet da verschiedene Reaktionen erleben. Seid euch dessen bewusst.
Genau.
Also wie tief wollt ihr in einen Klischeesumpf steigen und wie tief wollt ihr mit dem Klischee ins Bett?
Und auch wenn ihr jetzt, also das sind zum, also es gibt, und ihr müsst natürlich auch überlegen, welche Klischees gibt es und welche Klischees sind auch tatsächlich bekannt.
Ja.
Gerade wenn man OT, also im realen Leben, recht stark in einer auch zum Beispiel schwulen Subkultur unterwegs ist, das, was für euch in dieser Subkultur absolut selbstverständlich ist für viele Heten vollkommen unbekannt.
Ja, zum Beispiel ein Hanky Code.
Ja, Hanky Codes sind ja schon quasi.
Also sind ja fast schon Mainstream.
Aber ganz ehrlich, also ich habe letztens mal wieder auf der Webseite von einem schwulen Club rumgeklickt und war so. Okay. Aber
auch die ganzen Tribes. Oder auch andere queere Menschen nicht unbedingt immer was mit anzufangen.
Ja.
Also, weil das ist halt so ein Begriff, der kommt großteils in der schwulen Subkultur vor.
Ja, also da gibt's einfach, und manches, was für euch irgendwie Klischee schon sein mag, kann für Leute, die eben weit entfernt von dieser Subkultur existieren, vollkommen unbekannt sein. Das heißt, sie können es dann wiederum nicht zuordnen.
Ja.
Und dann, in dem Moment, in dem ihr eben mit Klischee spielt, werdet ihr etwas weniger verbale Aufklärungsleistung und Informationen erbringen müssen.
Aber ihr werdet vielleicht Reaktionen ernten, die ihr nicht haben wollt. Oder mit denen ihr umgehen müsst.
Genau.
Auf die eine oder andere Art.
Und die andere Variante ist natürlich, es ohne oder mit weniger Klischees darzustellen.
Ja.
Was dann oftmals natürlich auch bedeutet, es wird weniger sichtbar.
Das heißt verwirrender.
Gegebenenfalls verwirrender. Auf jeden Fall halt unter Umständen erklärungsbedürftiger.
Ja.
Mit Mitteln, die quasi, also wo man einfach auf verbale Erklärungen dann mehr gehen muss, weil die Leute einfach so ein bisschen so sind so. Was ist das? Was hast du jetzt?
Was bist du? Wer oder was?
Warum hast du das jetzt gemacht?
Genau. Und das gibt es. Und ich sag mal, ein reflektierter Laper wird auch, wenn er die Möglichkeit hat, euch da IT drauf anzusprechen, das auch tun. Es gibt auch Leute, die werden euch dann OT drauf ansprechen, einfach weil sie vielleicht verwirrt sind, weil sie halt auch OT gerade nicht wissen, wie sie dann mit euch umgehen sollen, oder weil sie auch nicht wissen, ist das jetzt im Spiel, also macht ihr das jetzt als Charakter oder macht ihr das als Mensch? Seid euch dessen einfach bewusst. Ihr werdet da einfach, es ist leider noch nicht so normal, dass es jeder sofort weiß, oh ja, Das Pan, Alrikes Pan. Ja, ist halt so.
Ja, aber das ist grundsätzlich immer das Problem mit zwischenmenschlichen Dingen. Ja, also es kann auch durchaus einem heterosexuellen Charakter passieren, dass wenn er zum Beispiel versucht, mit einer Frau zu flirten, dass sie dann im ersten Moment nicht weiß, macht er das jetzt IT oder macht er das jetzt OT? Ja,
Kommunikation regelt, Leute. Kommunikation regelt.
Ja, und ich habe oft das Gefühl, dass viele Laper zu stark versuchen, alles im Endeffekt im IT zu regeln. Quasi, aber manchmal musst du ins OT und musst du nachfragen, weil du sonst irgendwie in Missverständnisse reinrutscht,
ja, und auch unangenehm Grenzen überschreitest
sein können. Und ja, also mit, ich meine, das, also die Klischees, da gibt's natürlich viele.
Alles.
Und da sollte man sich aber auch so ein bisschen einerseits auch überlegen, ob man eben selber mit den Reaktionen auf dieses Klischee jetzt wirklich umgehen möchte. Und andererseits muss man leider auch dadurch, dass Queerness im Lab halt immer noch eine Minderheit und eine Nische ist, halt schon, wird einem leider dann oft die Grip in dem Moment, in dem man auch ein Klischee sichtbar erfüllt und sichtbar queer ist und wahrgenommen queer ist, wird man als Repräsentant der queeren Gruppe angesehen werden, zumindest von einem Teil der Leute.
Ja.
Das heißt,
weil
ob man
Menschen
jetzt
stecken Leute in Schubladen.
Ja, so funktioniert menschliches
ist so.
Denken.
Immer.
Und das
auch im Lab, leider.
Ja, und die, aber also manche Leute überbewerten halt auch wirklich so: Oh, ich kenne jetzt einen schwulen Laper und der hat immer das gemacht.
Ja, genau. Und der kennt wahrscheinlich, du bist doch auch ein schwuler Laper, dann kennt ihr euch doch bestimmt.
Ja, aber ja, also das funktioniert auch. Die Sache ist halt, möchte man jetzt tatsächlich derjenige sein, der für 300 Leute etabliert, dass schwule Laper, sick, immer, keine Ahnung, ihre Teetasse mit abgespreiztem kleinen Finger halten. Möchte man wirklich
nein.
Das sein oder nicht?
Nein.
Also das kann natürlich so eine Affectation sein, die man genießt und mit der man Spaß hat, aber es kann auch einfach sein, dass man denkt, so, oh, jetzt haben die schon wieder so ein fürchterliches Bild bekommen. Das ist doch so blöde, ich möchte das nicht.
Ja. Aber man muss sagen, dass ich kenne sehr viele zum Beispiel Elfenspieler, auch wenn sie hetero sind, dass sie trotzdem die Teetasse mit abgespreiztem kleinen Finger.
Ja, es hat ja auch nichts mit schwul zu tun, sondern es ist dann einfach eine Geste der
Vornehmheit.
Der Vornehmheit
von, ja, ja.
Vor 1000 Jahren ungefähr.
Ja, also klar, damit auch im Endeffekt, das sind Sachen, mit denen du teilweise natürlich auch keine eindeutigen Signale sendest.
Ja. Nee, weil halt jeder ist ein bisschen anders.
Genau.
High Fantasy, Low Fantasy Charaktere.
Ja.
Unser Alrik ist jetzt eher so Mittel bis Low Fantasy.
Ja. Das heißt, unser Alrik, sind wir Histo?
Also unser Alrik kommt ja aus Aventurien.
Aventurien ist nicht Histo.
Gut, das heißt, unser Alrik dürfte in manchen Teilen des Landes wahrscheinlich Probleme haben mit seiner Pansexualität.
Im Bornland auf jeden Fall.
Da würde er das nicht das Maul weit aufreißen. Sondern einfach tunlichst den Mund halten, wenn es um so ein Thema geht.
Ist das
oder er provoziert natürlich eine Revolution. Das,
ist es eigentlich Kanon, dass die in Bornland ein Problem mit nicht hetero?
Keine Ahnung, aber also Bornland ist so, ist
Bornland
so der,
ist so
der intellektuell rückständigste Teil des Mittelreichs.
Ist halt noch so Hinterwald.
Ja.
So sehr hinterwäldlerisch.
Also ich meine, das
also man könnte sich dort sowas vorstellen, dass sie da Probleme mit haben.
So
ja.
Andergast wäre auch noch so eine Ecke, wo alles schwierig ist.
Ja, das ist richtig.
Die sind auch im Wald.
Wald. Nein, wir wissen keine Leute, die im Wald wohnen. So, nein, aber
Elfen wohnen auch im Wald,
ja,
zum
eben.
Teil.
In Bayern wissen wir nur Leute, die im Void wohnen.
das stimmt. Jedenfalls, also Alrik wohnt, ja, wo wohnt er denn? Keine Ahnung, in Garrett, in der Hauptstadt.
So. Ein Garreta.
So ein Schmelztiegel.
So ein Garreta.
Ja, so ein typischer.
Heißt es nicht Garreti?
Das ist die Sprache.
Garreti ist die Sprache. So, Alrik kommt also aus Garrett. Die Hauptstadt heißt so. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das klingt jetzt auch so falsch, weil Garrett ist auch ein männlicher Vorname. Egal. Das war ein unbedachter Wortwitz, den ich nicht machen wollte. Ihr lacht gar nicht, das ist jetzt traurig. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Egal. Jedenfalls, also, und zieht jetzt in die Welt hinaus. Und
im lieblichen Feld stört das niemanden.
Im Gegenteil, er wird viele Gespielinnen und vor allem auch Gespielen finden.
Ja, also er wird da ziemlich sicher sehr französisch angeflirtet werden.
Mit offenen Armen welcomed werden, auf jeden Fall.
And there's gonna be a lot of French kissing.
Übrigens auch wieder ein Klischee. Also das liebliche Feld ist so
ist so die Renaissance-Kultur des, vom schwarzen Auge und hat halt auch so diesen südländisch-französisch-italienischen Touch.
Diese Grandezza.
Grandezza.
Ja, genau, um es mal so zu formulieren.
Und das sind
unser Alrik gar kein Problem haben.
Ja, also das liebliche Feld gilt so im Großen und Ganzen als die progressivste Region aus Aventurien und dementsprechend ist halt da auch am ehesten irgendwie so queere Charaktere, wenn du Menschen spielst.
Ja, es wird sehr gerne die Beleidigung verwendet, ein schwuler Stutzer aus dem lieblichen Feld. Also Stutzer, ein Degenfechter. Wenn ein Charakter, ein Mann zum Beispiel sehr schick angezogen ist, also mit Rüschenhemd und, ne, und Hass und Weste und hübschen Hut und so und sauberen Stiefeln, du schaust aus wie ein schwuler Stutzer aus dem lieblichen Feld. Ja, ist... Ihr werdet
ich habe die leibliche
Sachen,
Variante davon gespielt, mit
Sachen
weißen
hören.
Seidenstrümpfen.
Ja, genau, sowas. Ihr werdet solche Sachen hören. Also bereitet euch einfach mental darauf vor. So.
Das hat aber nichts mit eigentlicher Queerness zu tun, sondern das würde...
Das sind auch Zuschreibungen natürlich.
Ja. Das sind halt auch Klischees.
Ja. Und
jetzt hat Alrik, also im lieblichen Feld hat er da gar kein Problem. Das ist überhaupt kein Stress. Wenn er jetzt nach Andergast reisen will, sieht die Sache schon wieder anders aus.
Das ist im Wald. Und die Leute sind da ein bisschen noch nicht so viel rausgekommen.
Sie sind misstrauisch an Fremden gegenüber.
Sehr. Könnte ja ein Nostriake sein.
Könnten also ganz, ne, vom Erzfeind kommen. Und ich weiß nicht, was die Katzen da gerade tun. Ich bin irritiert.
Genau, ein wichtiger Punkt noch. Es ist ja so, dass im Lab die meisten mit anderen, mit denen man agiert, sind ja entweder im Prinzip Spielercharaktere oder NSCs. Das heißt, die anderen Spieler, das sind ja alles gereiste Charaktere. Das heißt, man wird da vielleicht nicht so viele Hinterwäldler finden, als jetzt bei Charakteren, die lange an einem Ort leben.
Es sei denn halt, sie haben bestimmt.
Sie haben das
Charakterkonzept
mitgenommen. Ja, natürlich.
Ich kenne so viele wirklich Stuck-up-Lichtpaladine, die sowas von, also wirklich Katholizismus in ein hübsches Fantasy-Gewand gesteckt. Nach dem Motto, Frauen gehören hintern her, also Misogynie par excellence. Frauen haben rein und wunderbar und schön zum Anbeten zu sein, aber wehe, sie macht einen Beruf wie Schmiedin oder so, gibt's nicht. Für die in deren Welt und die natürlich, glaube ich, auch mit männerliebenden Männern überhaupt nichts anfangen könnten. Es gibt natürlich auch das gute Gegenbeispiel.
Ja, wobei man ja auch wieder sagen muss, das sind oft ist es so, die Leute spielen vielleicht so ein Konzept, aber das heißt ja nicht, dass die Leute im OT so denken.
Heißt es nicht, kommt aber auch oft genug vor.
Ja, also das ist halt auch immer so das, wofür
schwierig.
Man
dafür ist
Kommunikation.
Kommunikation regelt.
Also manchmal und also ganz ehrlich, wenn ihr da mit eurer queeren Rolle euch auch irgendwie blöd angemacht fühlt, scheut euch nicht auch wirklich dann mal zu sagen, sorry, kurze OT-Frage.
Auf ein Wort.
Auf ein Wort können wir mal kurz OT reden, weil das wird mir hier gerade zu aggressiv oder das wird mir hier ein bisschen das
fängst du an, mich OT zu beleidigen oder beleidigst du mich IT? Das geht mir zu weit.
Ja.
Weil das dürft ihr, natürlich.
Genau, also da könnt ihr einfach dann die und wenn ihr euch selber nicht traut, fragt Leute aus dem Umfeld, zieht euch im Zweifel auch mal einfach aus einer Situation zurück und sagt, das war jetzt gerade echt unangenehm, geht mit jemandem in Kontakt, der dann vielleicht die andere Person ansprechen kann, um das zu klären, wie ihr euch halt letzten Endes auch wohlfühlt damit, aber ihr müsst auch nicht wirklich jeden Scheiß irgendwie hinnehmen.
Nein.
Und es gibt Leute, die werden, also ich habe selber auch schon immer mal wieder, auch gerade was misogyne Sachen angeht, immer mal wieder dann auch so etwas hohle Aussagen aller.
Misogyne. Übrigens Frauenfeindlich.
Frauenfeindlich.
Mhm. Nur damit,
wo dann Leute auch irgendwie kamen mit, ja, aber das war halt so.
Nein, war es nicht.
Und erstens, ich spiele Fantasy Lab. Da war gar nichts.
Weil es ist Fantasy.
Und zum anderen stimmt das auch einfach historisch zu ganz erheblichen Teilen nicht, dass das halt so war. Das
ist Mittelalter ein ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff.
Ja, Mittelalter ist zwar lang, war sehr, sehr unterschiedlich, in sehr unterschiedlichen Regionen, sehr, sehr unterschiedlich gelebt. Und selbst so Binsenweisheiten wie, naja, Schwule wurden halt im Mittelalter verfolgt, stimmen auch nicht so genau. Es gibt sogar irgendwelche Kirchenregister, in denen Homo-Ehen verzeichnet sind. Da haben Priester homosexuelle Männer verehelicht nach kirchlichem Ritus.
Also
irgendwie 800 nach Christus. Mittelalter ist erstens keine homogene Masse und einfach auch nicht unbedingt das, was wir uns, keine Ahnung, aus irgendwelchen Fantasy-Filmen vorstellen.
Ja.
Da was sich irgendwelche Regisseure von Fantasy-Filmen ausgedacht haben. So sagen sie dann Mittelalter.
Das ist wie mit Wikingern und Schlamm und Leder, ne? Dass Wikinger immer nur Fell und Leder tragen und sich im Schlamm wälzen und einen Hörnerhelm tragen. So.
Ja.
Nein.
Ein Hörnerhelm, insbesondere ein Hörnerhelm.
Ja, genau. Nein. Ja. Einfach
es gibt
nein.
Keine Hörnerhelme im historischen.
Ich weiß.
Es gibt Hörnerhelme, aber die haben.
Da.
Ich muss gerade über. Ich weiß nicht mehr wo, aber es gibt,
nicht
soweit
da.
Ich weiß, einen.
Nicht da.
Soweit Hörnerhelme, die Priester von irgendeinem Gott. Ich weiß nicht, ob es Kernos war.
Kernos wahrscheinlich,
haben.
Weil er der gehörnte Gott ist. Aber
also es gibt sowas, aber das ist nicht.
Aber nicht, das gehört nicht zur Alltagskleidung eines Wikingers.
Nein.
So, Entschuldigung.
Zumal
für
die auch nur Wikinger heißen. Also genannt. Also Wikinger ist quasi eine semi-Fremdbezeichnung, weil was die gemacht haben, ist diese Kaperfahrten bzw. Raubfahrten, die gemacht haben, wurden als Viking bezeichnet.
Ja.
Das heißt, die sind auf Viking gefahren.
Ja.
Und
auf
waren,
Kaperfahrt.
Genau, und das heißt quasi Wikinger waren, das war halt die Gruppe, die auf eine
Wikinger
gefahren ist. Und eigentlich waren das halt, ich weiß gar nicht, waren das historische Skandinavier, ich weiß gar nicht, wie die Volksgruppen da eigentlich genau hießen.
Also auf jeden
aber
Fall.
Aber auf alle Fälle viele verschiedene Volksgruppen. Das
ja,
war
das ja, auch.
War nicht so ein Einheitsbrei.
So.
Und die sind auch nicht alle immer nur Viking gefahren. Die meisten von denen haben Handel getrieben und zwar bis zum Schwarzen Meer runter.
Ja, so viel zu dem Thema. Und war noch in Amerika. Oder in dem, was später Amerika werden sollte.
Ja.
So, das nur als kleiner Exkurs dazu.
Geschichte.
So, also Alrik.
Richtig.
Unser Alrik. Der Pansexuelle. Fängt jetzt also irgendwann an, Menschen, / Elfen oder Zwerge zu beflirten. So. Und weil ist ihm ja egal. Also seine Pansexualität, würde ich sagen, richtet sich auch nicht nur auf das Geschlecht, sondern es stört ihn auch nicht, ob es ein Elf ist oder ein Mensch oder ein Zwerg.
Der Alrik ist da offen für alles.
Der Alrik ist offen für alles. Klingt jetzt auch wieder so falsch.
Das war Absicht, dass du es falsch
klingst. Deswegen bist du Queen of the Kings. Ne?
Ja, aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache im Lab, weil die meisten Charaktere haben natürlich irgendwelche, wie soll man sagen, der Spieler hat vorher entschieden, mit wem der Charakter flirtet. Da passiert es auch durchaus, dass zum Beispiel ein Elf oder eine Elfe im Lab sich nicht von den Menschen anflirten lässt, weil die halt dann sagen, nee, die Menschen, die leben nur 30 Jahre, ich lebe 300, warum sollte ich eine Affäre mit oder eine Beziehung mit einem Menschen anfangen? Der ist doch tot, bevor ich ihn überhaupt richtig kennengelernt habe.
Ja, und natürlich auch nur weil ihr sagt, ihr seid da weil unser Alrik jetzt sagt, er ist progressiv und er kann das gut auseinanderhalten, heißt das nicht, dass seine Mitspieler das auch können. Das heißt, wenn ihr sowas spielen wollt wie romantische Interaktion oder allgemein einfach zwischenmenschliche Interaktion, versucht drauf zu achten, einfach seid dabei mehr bei eurem Gegenüber als bei auch natürlich auch bei euch selbst. Dass wirklich klar ist, fühlen sich beide mit dieser ganzen Situation wohl, was passiert da, was davon ist in Character, wo fängt eine Grenze an, also, ne?
Ja.
Da würde ich mich wirklich, und klärt auch vorher ab, ist es wirklich jetzt einfach nur ein In-Character-Flirt oder nicht? Ne? Oder hat man auch wirklich ernsthaftes Interesse? Sowas kann man klären. Ja, und sei es wirklich, dass man nach dem Con, wenn man sagt, okay, währenddessen will ich nicht und die andere Person ist auch damit fein, dass man nach dem Con sich abends nochmal zusammensetzt oder am nächsten Morgen beim Abbauen und sagt, hey, du pass auf, so und so und so, genau. Können wir das mal kurz ausdiskutieren.
Ja, also
man kann das klären. Das ist überhaupt
Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
Ganz, ganz wichtig.
Noch eine andere Sache, die wir vorhin in der Vorbesprechung mal hatten, ist, wenn man jetzt gerade in die ganz andere Richtung als unser Alrik ausschlägt und in die Aromantik- und Asexualitätsecke reingeht.
Genau.
Es gibt ja manchmal auch tatsächlich Magie, Schrägstrich auch Plot-Aktionen, die auf sexueller Anziehung, Schrägstrich Betörungsmagie irgendeiner Art quasi ausgelegt sind.
Beispielsweise ein Magier macht ein Ritual, es geht schief und die wunderschöne, aber böse Succubus erscheint.
Ja.
Wir nennen sie jetzt Nein, ich spare mir.
Sie heißt jetzt einfach Succubus. Succubus 1.
Ich spare mir einfach den Witz, den ich jetzt machen
wollte. Du willst sie nicht Saki nennen.
Nein, ich wollte sie Layla nennen, aber das lassen wir jetzt. Die wunderschöne Layla erscheint.
Ja. Also Succubus 1.
Succubus ist eine, also ist ein Dämon, ist ein weiblicher Dämon, der wunderschön ist und der meistens, also nach der Legende, hat sie Sex mit ihren Opfern und saugt ihnen halt währenddessen quasi durch die Leidenschaft die Lebensenergie aus.
Und sie ist sehr gut darin, Männer zu bezirzen?
Ja, sie nimmt aber auch Frauen. Also ich glaube, es ist ja auch relativ egal. Gibt wohl beides.
Ja.
Gut, aber die Succubus kommt jetzt also, sieht wunderschön aus. Ja, und hat jetzt die Aufgabe hier, betör die Männer. So. Dein Part.
Genau, und jetzt
Alriks Kumpel.
Alriks Kumpeline. Kumpel, Bernfried.
Ja.
Bernfried ist, wie er festgestellt hat, halt eigentlich asexuell.
Das interessiert ihn halt einfach.
Das interessiert ihn nicht so stark. Und jetzt kommt halt Succubus 1 zu Bernfried. Und
hi.
Und Bernfried ist so.
Ja. Hallo. Tilt.
Genau. Also, die Sache ist, wenn solche Sachen, also solltet euch einerseits bisschen überlegen, wie ihr eben mit solchen Situationen. Du kannst natürlich auch, wenn es jetzt nicht der Bernfried, sondern der Karl-Heinz ist mit C.
Danke.
Du gehst gerade das ganze DSA namens.
Nee. Nein, ich gehe einfach gerade das Alphabet durch.
Also sagen wir Karl-Heinz.
Ist ja fast wie bei Bridgerton.
Ja, genau, das muss sie auch gerade dran denken. Also Karl-Heinz.
Karl-Heinz ist stockschwul. Der hat keinen Blick für weibliche Reize. Das findet der mega uninteressant.
Sie sind da, er akzeptiert, dass es sie gibt, aber es ist für ihn einfach
mega uninteressant. Ja. Und
diese beiden Charaktere stehen jetzt nebeneinander vor, dieser Succubus.
Genau, und die Succubus so, hi, guckt mal meine schönen Hupen.
Oder was auch immer. So, jetzt habt ihr drei und dann hätten wir dann noch Egon. Nennen wir ihn Dorian. Dorian ist, was geben wir ihm denn?
Hetero.
Ja.
Dorian ist hetero.
Na gut, Dorian ist hetero.
Dorian ist.
Also Dorian ist hetero, der hübsche.
Bernfried ist asexuell und Karl-Heinz ist stockschwul.
Ist stockschwul. Okay, diese drei Typen stehen jetzt also da. Ihr habt jetzt also drei Möglichkeiten zu reagieren.
Vier.
Ja, eigentlich vier. Egal. Also
theoretisch noch mehr.
Wir probieren jetzt mal. Also Dorian wird, wenn er nicht gerade eine Fähigkeit besitzt, die ihn immun durch gegen diese Betörung sein lässt. Die gibt
dann
es.
Ist Dorian so, Herrin, was soll ich für euch machen?
Dann würde Dorian für euch auf die Knie sinken und sie anbeten und hätte den größten Ständer südlich von Nostria oder so. Also er hätte einen respektable, er würde ein Zelt in seiner Hose bauen und wäre dann nicht mehr ansprechbar.
Genau, weil diese Magie jetzt, gegeben dieses Setting, halt eben so wirkt, dass du im Endeffekt unter den Bann quasi dieser Succubus fällst.
Ja.
Jetzt bei den anderen beiden Charakteren, also bei Bernfried und Karl-Heinz,
haben wir verschiedene Möglichkeiten. Übrigens, für Alrik könnte das Gleiche gelten, weil Alrik mag ja Egal alles. Was. Ja, also Eirik heißt, könnte wahrscheinlich neben Dorian auf dem Boden knien. So.
Und anfangen zu sabbern.
Ja, so. Jetzt haben wir Möglichkeit, zwei Möglichkeiten. So, Bernfried und Karl-Heinz sind eigentlich beide so, sind eigentlich raus.
Sind nicht so empfänglich für die Reize dieser Succubus.
So. Bernfried könnte jetzt sagen, ja, ich bin immun. Also, ne?
Kann man machen. Ich bin asexuell, ich reagiere da nicht drauf.
Ja, oder einfach immun. Das ist noch aus den 90ern leider, dass du einfach brüllst, wenn du immun bist oder wenn du eine Waffe hast, die heiligen Schaden macht, dann heilig. Ja. Bitte nicht nachmachen, bitte nicht. Lass das. Das ist nicht mehr cool.
Ist nicht so besonders cool. Also das ist natürlich eine Information, die du kommunizierst, aber es ist kein schönes Spiel und du brichst an diesem Punkt im Endeffekt einfach nur das Spiel in gewisser Weise ab, weil ja.
Sie macht dir ein Spielangebot
und du bist einfach so, nein. Nee, nicht so cool.
Wenn aber kann man machen, muss man aber nicht.
Und was ich persönlich erheblich reizvoller finde, ist tatsächlich, wenn jetzt Bernfried und oder Karl-Heinz einfach sichtbar quasi in sowas wie Tilt gehen. So nach dem Motto, da ist ein Zauber, der wird auf sie gewirkt, der versucht, ihre Gedanken quasi zu fokussieren, aber auf etwas, worauf sie nicht reagieren. Und dann sind sie so verwirrt.
Also sie würden halt quasi gucken wie, ja, nach dem Motto, als hättet ihr gerade einen Schlag auf den Kopf gekriegt und müsst euch jetzt, die Welt dreht sich noch und ihr müsst euch gerade erstmal wieder orientieren, wo seid ihr?
Ja.
So, und du bist dizzy im Kopf. Ihr seid noch benebelt.
Sicht, also die Sache ist, in dem Moment, in dem du sichtbare Verwirrung auf sowas spielst, zeigst du eine Reaktion. Das heißt, du gehst auf das Spielangebot dieses Succubus ein.
Aber du musst nicht erklären, ja, ich bin schwul und deswegen wirkt das nicht.
Genau, du musst, also, aber du gibst eben ein Spielangebot zurück, weil du signalisierst, das, was der gewünschte Effekt tritt gerade nicht ein, aber es tritt ein Effekt ein. Das ist eine ganz wichtige Sache für ein, finde ich, schönes, flüssiges Lab-Erlebnis.
Weil auch die NSC wollen ja eine Reaktion sehen.
Genau.
Und wenn die kommen und machen was und bieten euch da Mörder die Schau und ihr reagiert halt einfach gar nicht oder geht weg, das ist für die unglaublich frustrierend, weil die machen sich ja für euch einen mega Aufwand. Ja. Und wenn ihr ihnen dann aber eine Art
Reaktion Spiel
zurückgeben könnt, und sei es, dass sie irgendwann davor steht so, hallo? 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 Reagiert überhaupt nicht, hallo? Ja, dann ist es witzig für alle anderen. Und vielleicht können die anderen sich aus dem Bann lösen. Oder vielleicht sagt die Succubus, der reagiert nicht. Ist nicht brauchbar. Und geht weiter und er hat später dann die Möglichkeit, seine Freunde zu befreien.
Ja.
Oder so. Ne? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Oder du kannst natürlich auch sagen, dadurch, dass es ein magischer Effekt auf mich ist, ist diesem magischen Effekt egal, was meine Orientierung ist. Ich diene jetzt diesem
Wesen,
weil es quasi meine Gedanken versklavt hat. Das kann sich gegebenenfalls auch anders dann äußern. Das heißt dann quasi so, du hast mir befohlen. Und du kannst dann auch im Endeffekt und generell auch, je mehr du dir je mehr du dir natürlich spontan irgendwie interessante Reaktionen ausdenken kannst, desto mehr cooles Spiel kannst du natürlich machen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll.
Aber das dauert auch. Das dauert. Ja. Also macht euch da am Anfang auch bitte nicht zu sehr verrückt. Eine Sache, die ich dazu noch sagen möchte, gerade sowas, wenn ihr jetzt, wir nehmen jetzt hier wieder Karl-Heinz, unseren schwulen Charakter. Jetzt stellt euch vor, Karl-Heinz ist auch geoutet. Das heißt, jeder auf diesem Con weiß, dass Karl-Heinz schwul ist. Wissen alle. So, jetzt kommt Karl-Heinz an und sagt, ich diene dir, Herrin. Das ist für die anderen schon, im Moment mal, der steht doch gar nicht auf Frauen. Da stimmt irgendwas nicht. Lass mal gucken gehen, was mit dem los ist.
Ja.
Ja, das bringt auch wieder Spiel, weil wenn er sich dann komplett anders verhält, ja, wenn sonst Karl-Heinz, also bitte, ja, oder Ultramaske, ne, ist ja egal, wie Karl-Heinz gespielt wird, oder er benimmt sich halt wie er selbst und jetzt auf einmal fängt er plötzlich an, Frauen toll zu finden, was er halt vorher offensichtlich nicht gemacht hat, dann kann man da schon mal gucken.
Genau, also je prononcierter eine Verhaltensänderung des Charakters ist, desto mehr ist das auch wirklich ein eine Reaktion und auch ein Spielangebot für viele Leute. Also ich habe auch schon mal lustige, persönlichkeitsfremde Dinge gemacht auf Basis von einem magischen Effekt. Und damit habe ich, weiß ich noch, dass ein Bekannter von mir, dass ich habe dem quasi, seitdem erzählt er mir nur noch quasi von diesem Tag, weil er das so cool fand, wie ich an dem Tag gespielt habe.
Ja, es ist halt, und das ist der Punkt, deswegen macht euch bewusst, wie queer und wie viel queer wollt ihr sein.
Ja, und ihr könnt damit in bestimmten Situationen cool eben auch Akzente setzen und damit spielen. Und das bringt natürlich eine Charaktertiefe, die halt eben spannend sein kann, die besondere Geschichten dann entstehen lässt und
die halt
davon
nicht bedacht wird. Ja, die halt nicht bedacht wird im Regelwerk. Weil nicht jeder Charakter ist dramatisch und tiefgreifend, nur weil seine Eltern von Orks getötet wurden. Ist auch so ein typisches Klischee. Nicht jeder Charakter braucht eine tragische Hintergrundstory.
Ja, wobei man aber...
Sondern macht euch die Story doch selber, auf den Con direkt.
Wobei man auch einfach sagen muss, in Fantasy-Welten passieren viele magische Dinge.
Ja.
Das heißt, es ist schon... Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn ein Charakter eine tragische Hintergrundstory
hat. Nein, ich sage aber nicht, jeder braucht eine.
Ja,
und es gibt halt zum Beispiel eben auch Charaktertiefe, wenn der, weiß ich nicht, hübsche Bäckersjunge halt eher den Kerlen, den Knaben und den jungen Männern hinterher pfeift und sich das Gerücht dann in dem ganzen Dorf, wo die Reisenden gerade eingetroffen sind, rumspricht. Und er dann, ne, dann wird er vielleicht verstoßen und die Reisenden sagen, ach, hey, cool, wir brauchen eh noch einen Bäcker, weil der kocht und wir sind am Verhungern. Kannst du das nicht machen? Ja, also es gibt Möglichkeiten. Genauso Sachen wie Outing. Man kann im Lab auch üben.
Ja.
Man kann im Lab sehr gut üben.
Für sein richtiges, ja, für sein richtiges Outing.
Wenn man das möchte. Man muss nicht, aber man kann.
Genau.
Man kann austesten, wie weit bin ich schon bereit zu gehen und wie können Reaktionen darauf aussehen? Natürlich ist LARP immer auch eine Persiflage auf die Gesellschaft, also sprich, es ist immer übertrieben. Ja, wir sind nicht alle so derb wie Nordleute, wir sind nicht alle so nuanciert wie Elfen, wir sind nicht alle so grob wie Zwerge. Also, aber es hat ja trotzdem eine gewisse Gesellschaft und man kann dann testen, okay, wie weit bin ich denn? Bin ich schon bereit dafür? Fühlt sich das schon richtig an? Start auf die Uhrzeit. Ja, die Folge wird länger, mein Gott, dann ist
nee,
das.
Nee, das ist noch okay. Ich wollte nur mal wissen, wo eigentlich war.
Und die Uhrzeit hin ist. Ich finde, dass man sollte halt da kann man, wenn man möchte, kann man einfach mal sich ausprobieren.
Ja.
Und das führt mich auch zu einer Frage, gerade zum Thema sich ausprobieren. Ist es okay, wenn beispielsweise, jetzt nehmen wir Erwin. Erwin ist der Spieler, ist stock, also hetero. Ein heterosexueller Mann. Aber wir können auch mal eine Frau nehmen, nennen wir sie Esmeralda. Gut. Weil wir hatten noch keine Frau, wir hatten jetzt nur Kerle. So, nennen wir Esmeralda. Esmeralda ist also hetero, ist mit ihrem Freund, Frederik da und, die beiden spielen aber zwei voneinander getrennte Charaktere, das heißt, Esmeralda ist also völlig frei zu tun, was sie will. Und Esmeralda möchte jetzt einen lesbischen Charakter spielen. Weil sie es ausprobieren möchte. Ist das okay? Ist es okay, wenn hetero Menschen queere Charaktere darstellen auf dem Lab?
Also was ich bei sowas immer schwierig finde, ist die Beurteilung von außen, weil du in die Leute ja nicht reingucken kannst. Das geht auch ein bisschen in das Ausprobieren einer eigenen Identität rein, weil wie hetero ist dann eine Person, die wirklich ausprobieren möchte, wie denn so eine homosexuelle Interaktion funktioniert? Ist das wirklich dann ein rein intellektuelles Interesse? Oder ist das nicht vielleicht doch ein Selbstfindungsbereich, weil die Person, wo die Person aber selber noch nicht so weit ist, sich zu outen, beziehungsweise auch einfach im Selbsterkenntnisprozess vielleicht noch nicht weit genug ist, um sich überhaupt selbst wirklich bewusst zu sein, dass sie zum Beispiel bisexuell, pansexuell oder sogar vielleicht ganz lesbisch ist.
Ja, eben. Also ich finde, ich würde auch sagen, es ist ein schwieriger, ich würde per se erstmal sagen, ja, Es soll, also es ist, ich finde es okay, wenn es gemacht wird. Mit der Auflage, dass natürlich jeder queere Mensch, der sich von irgendwelchen bis zum Erbrechen überstrapazierten Klischees, die dann vielleicht dabei verwendet werden könnten, gestört fühlt, da halt auch wirklich einschreiten kann und sagen kann, hör mal, kannst du bitte, also eben wenn jetzt
da wollte ich jetzt gerade was einhaken. Also was ich da sehr wichtig finde, ist eben auch die Motivation der Person. Wenn jetzt jemand wenn jetzt jemand im echten Leben hetero ist oder sich als hetero sieht oder auch in einer hetero Beziehung ist und dann aber entscheidet, ich möchte im Lab einen, sagen wir mal, schwulen oder lesbischen Charakter darstellen zum Beispiel, dann kommt es halt drauf an, mache ich das, weil ich es für mich rausfinden will, ob ich wirklich komplett hetero bin. Ja. Mache ich das, weil ich einfach mal für mich fühlen will, wie ist das mit einer homosexuellen Interaktion, oder mache ich das als Show für andere? Und das ist halt der Punkt, wo ich es sehr schwierig sehe, weil es gibt halt einfach dieses Klischee vom schwulen Elfen oder schwulen Fae, und da habe ich halt schon Darstellungen erlebt, ein heterosexueller Mann, der quasi eine Comedy-Show aufführt.
Ja.
So nach dem Motto, ich bin hier der schwule Elf. Und das nur macht, weil er möchte quasi die Lacher von den Leuten. Und es geht ihm dann nicht darum, jetzt irgendwie einen queeren Charakter darzustellen.
Ja, und genau da, finde ich, muss es dann möglich sein, dass queere Charaktere,
beziehungsweise queere Spieler auch dann,
queere Charaktere, / SpielerInnen, da auch einschreiten und sagen, du, pass mal auf, lass das bitte sein.
Also,
ein NSC ist und sagen, Leute, findet ihr das witzig? Wir finden es nämlich nicht witzig.
Ja, also ich glaube, gerade das ist im Endeffekt so ein bisschen die Sache. Weil wenn das ist ein bisschen dieses Good Faith, Bad Faith. Ich bin prinzipiell immer erstmal bereit, Leuten zuzugestehen, dass sie Dinge in Good Faith machen. Ja, also mit guten Absichten,
genau.
Nicht mit böser Intention. Ja. Aber wenn sie sich bestimmter Reflexion aktiv verweigern, also wenn du auf sie zugehst und man sagst so, du, ich finde das ein bisschen schwierig, was du da machst,
bitte,
aus Gründe so und so.
Und sie da überhaupt keine Einsicht zeigen.
Und da dann abgeblockt oder sogar ausgelacht wird, alles schon erlebt.
Ja.
Das ist dann der Punkt, wo ich dann sage, okay, also hier findet etwas nicht mehr in Good Faith, sondern in Bad Faith statt. Und das finde ich auch schwierig, weil wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der sexuelle Minderheiten diskriminiert werden. Und das eben auch durch so Mittel wie lächerlich machen.
Ja.
Und das finde ich nicht okay. Und da würde ich mir auch immer mal wieder wünschen, dass eben Orgas dann
da auch wirklich genau drauf gucken.
Ja, drauf gucken, das ernst nehmen und eben nicht auf dieses unsägliche ist doch nur ein Witz.
Ja, oder ist doch nur ein Spiel, stellt euch nicht so an. Oder da müsst ihr unter euch klären. Nein, die Leute sind auf eurer Veranstaltung. Ihr habt als Veranstalter, wenn ihr Orgas seid, an alle Orgas da draußen, die jetzt zuhören, habt ihr eine Fürsorgepflicht. Punkt. Ihr habt dafür zu sorgen, dass eure Leute sich gut fühlen, dass keiner irgendwie in irgendeiner Form diskriminiert wird.
Und
Ausrufezeichen.
Also genauso wie eine Orga ja auch durch ein Regelwerk und dadurch, dass Leute, die zu brutal kämpfen, außen im Zweifel ja auch von der Veranstaltung geschmissen
könntet
werden.
Könntet ihr genauso, dann solltet ihr dann auch Leuten, wenn die sich einem Gespräch nach einer derartigen, sag ich mal, rufschädigenden, ich nenne es jetzt einfach mal so, oder auch diskriminierenden Show, wenn sie sowas machen sollten und sie sich einem Gespräch überhaupt nicht einsichtig zeigen, sie genauso vom Korn schmeißen.
Genau, weil das ist einfach das.
Punkt.
Das sind dann keine sichtbaren Verletzungen, aber das ist letzten Endes teilweise kannst du damit eben auch Schäden anrichten auf psychischer Ebene, auf emotionaler Ebene.
Die
und das
sind nicht absehbar.
Ja, also die Schwere will ich da jetzt auch nicht unbedingt in den Vordergrund rücken, weil gelinde gesagt, du ziehst ja auch die zu krassen Kämpfer nicht erst raus, wenn es einen Beinbruch
oder ein Auge rausgeschlagen wurde, sondern du
ziehst die Leute ja schon raus, wenn es so aussieht, als würden sie blaue Flecken verursachen.
Oder wenn der Erste sich beschwert und sagt, hör mal, der zieht schon ganz schön durch, könnt ihr mit dem bitte reden?
Genau.
Also, und dann reagiert bitte darauf. Es ist wichtig, da schon zu reagieren.
Genau.
Nicht zu warten und zu sagen, naja, der meint das nicht so. Ja. Nein. Wisst ihr nicht. Ihr könnt in den Menschen auch nicht reingucken.
Genau.
Und auch wenn ihr den schon 20 Jahre kennt.
Nee, also ich wünsche mir da wirklich immer mal wieder auch, dass die Orgas da eine gewisse Sensibilität für entwickeln und das ernst nehmen. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Themen inzwischen...
Das wird
zumindest bei Teilen der Orgas und der SLen auch schon angekommen sind, ja. Aber dass da teilweise auch die Durchdringung bis in alle SL-Ebenen teilweise echt noch schwierig ist.
Ja, weil da auch immer gerne das, ja, ich mache hier nur die und die Kampf-SL, ich habe damit nichts zu tun. Doch, hast du.
Ja, und auch, und also selbst wenn du nur die Kampf-Schiri-SL bist,
trotzdem die Veranstaltung mit.
Dann funkst du jetzt gefälligst eine andere SL, die sich drum kümmert, herbei.
Ja, tut genau, mir leid. Punkt. Und so, jetzt nur noch kurz dazu, um jetzt mal auch ein positives Beispiel zu nennen, für Leute, die Dinge spielen, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben. Ich habe das seinerzeit mal gemacht. Wir wissen alle, dass Yama Autist ist. Und zwar Asperger Autist, High Functioning Asperger. Also, man nannte es Asperger, heute heißt es, glaube ich, High Functioning Autismus. Richtig?
Also es gibt beides, aber es werden beide Begriffe
verwendet. So, und ich habe seinerzeit im Harry Potter Lab einen Charakter dargestellt, der ein Auror war. Seines Zeichens Ravenclaw, ehemaliger, und seines Zeichens Asperger-Autist. Also ich habe mir vorher von Yama, ich habe jetzt Yama aber auch nicht komplett ausgefragt, aber ich habe mir natürlich von Yama vorher gesagt, du, wie fühlt sich das an? Wie reagieren, wie machen das Leute? Was muss ich tun? Was sollte ich besser lassen? Und habe das dargestellt. So, ich war anscheinend so überzeugend mit meiner Darstellung, dass mir ein Mädchen danach, also eine junge Frau danach zu mir kam und meinte, sag mal, dein Charakter war doch ein Asperger, oder? Ja. Ja, das fühlte sich irgendwie so vertraut an, seine Verhaltensweisen und so. Und lange Rede, kurzer Sinn, die junge Dame ist dann irgendwann wirklich zu einer Asperger-Diagnose gegangen, ihr Leben hat sich dadurch, ich sage mal, um einiges zum Positiven entwickelt. Also, ne? So viel zum Thema, LARP verändert Menschen, kann. Und zwar auch natürlich nicht nur zum Negativen, sondern auch zum Positiven. Und da kann es auch mal gut sein, wenn man mal Dinge spielt. Und ich selber habe einfach auch ein ganz anderes Gespür dafür bekommen, wie Autisten funktionieren. Und wie man mit ihnen umgehen kann. Und was man vielleicht besser nicht tun sollte. Und das kann man machen, aber wie gesagt, das ist dann schon Kür. Also das sind Dinge, die könnt ihr euch immer ausprobieren, aber vielleicht solltet ihr das machen, wenn ihr so ein bisschen Lab-Erfahrung schon gesammelt habt. So.
Ja. So, ich habe jetzt noch einen Punkt auf der Liste stehen.
Auf der To-Do-Liste?
Ja. Und zwar das Thema Grenzen.
Oh ja.
Und es ist ganz... Also natürlich ist es insgesamt ganz wichtig, im Lab Grenzen zu respektieren. Das Problem ist, es ist nicht immer einfach, Grenzen zu erkennen. Weil gerade in Bezug auf Flirten, und das ist ja etwas, was sich jetzt nicht nur auf queeres Flirten beschränkt, sondern generell auf Flirten, dass man halt, ich meine...
Es verschwimmt.
Ja, es verschwimmt. Und es ist dann, im Zweifelsfall sollte man Dinge dann doch OT klären, weil... Mal angenommen, man hat jetzt einen Spaß im Lab, indem man zum Beispiel einen anderen Charakter anflirtet, denn der andere Charakter findet das doof und reagiert.
Weist dich immer ab.
Und es kann sein, dass es jetzt für beide ein lustiges Spiel ist. Es kann aber auch sein, dass der andere Charakter sich OT davon fürchterlich genervt fühlt. Weil er oder sie sich denkt, das habe ich schon im echten Leben andauernd, dass mich Leute anflirten und ich muss denen, ich habe keinen Bock mehr, ständig zu sagen, hau ab, lass mich in Ruhe. Und jetzt muss ich das im Lab auch noch wieder erleben. Und in so einem Fall ist es dann einfach ein bisschen schwierig. das zu wissen, ob der andere Charakter, also ob der Spieler OT Spaß daran hat, an dieser Art von Spiel, oder ob er oder sie eigentlich total genervt ist oder sich bedrängt fühlt.
Ja.
Und da wäre das dann gut, das OT ein bisschen
einfach zu wirklich klären. Kurz zu fragen, hey, ist es okay, was wir hier gerade machen? Geht's dir gut? Wenn es zu viel wird, bitte sag es. Ja, also wirklich auch den Leuten, Asa ist völlig weggetreten, weil Asa streichelt den Kater.
Ja, ich bin noch da, aber der Kater ist flauschig.
Ich weiß. Nee, einfach den Leuten, sprecht mit denen, nimmt sie zur Seite. Ich hatte auch da ein Beispiel, das wollte ich nachher noch erzählen, aber ich kann es kurz anreißen, wo ich einfach einen queeren Flirt hatte mit meinem Charakter, der halt queer ist. Mit einem Mädel, wo wir eben nicht wissen, ob sie trans ist. Ich glaube, sie weiß das selber noch nicht so genau. Die einen Jungen spielt, also der Charakter ist auch wirklich männlich, den sie spielt. Und der Charakter ist halt auch voll drauf eingestiegen. Und ich habe dann am letzten Abend, als wir dann zusammensaßen, am letzten Abend verschwimmen meistens auch irgendwann die Grenzen zwischen In-Game und Realität. Und die Grenzen des guten Geschmacks sowieso. Und wir saßen dann zusammen und dann habe ich sie auch gefragt, ob es für sie eigentlich okay war, ich habe mich halt auch versucht, ein bisschen sehr zurückzuhalten. Und sie hat auch gesagt, nee, sie fand das total toll, weil sonst wäre sie da auch nicht drauf eingestiegen. Sie fand das sehr süß. Und aber im Zweifelsfall fragt nicht hinterher, fragt einfach, ihr seid aufmerksam. Ihr kriegt in der Regel, wenn ihr nicht ganz blind seid auf beiden Augen, im emotionalen Sinne, dann bekommt ihr schon mit, ob euer Gegenüber sich wohlfühlt oder nicht. Und wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann fragt einfach währenddessen. Sagt wirklich auf ein Wort, geht kurz irgendwie beiseite und fragt, hey, ist alles klar? Wenn dich das irgendwie nervt oder dir das zu viel wird, dann sag das bitte.
Ja, okay? Also ich habe selber auch...
Weil ich will dich nicht nerven. Ote.
Genau.
Ote, ja, aber Ote nicht.
Also ich habe in mehreren, also in Flirt-Situationen, die ich auch im Rollenspiel hatte, habe ich immer irgendwann im Endeffekt habe ich immer irgendwann das Ote-Gespräch gesucht und war so, wie weit willst du das Ganze bringen? Und möchtest du OT mit mir ins Bett oder nicht?
Ja, also
weil ist literally das diese Frage für mich einfach, weil ich kann das nicht. Also das kann ich auch einfach nicht wissen. Und nee. Das ist einfach eine Frage,
und das die ist ich eine Frage, den Leuten dann stelle. Ja, und ich meine, der Punkt ist übrigens auch, wenn ihr eine Romanze spielt, heißt das nicht, dass ihr mit dem Menschen OT ins Bett müsst, ja?
Nee, also, ja, es ist ganz wichtig.
nur um das klar
zu stellen. Es ist ganz wichtig, zwischen OT und IT-Romanzen zu unterscheiden, weil ich habe das nämlich, beziehungsweise Scarlett hat es erlebt, wo da gab es nämlich einen anderen Charakter, der das nicht unterscheiden konnte und der dann sehr, sehr enttäuscht war, weil Scarlett hatte IT, eine Romanze mit dem Charakter, aber halt nur IT, und der Charakter hat dann vorausgesetzt, dass da auch OT, beziehungsweise der Spieler hat vorausgesetzt, dass da auch OT-Interesse ist, und das Ganze entwickelte sich dann ziemlich unschön.
Ja, es war nicht schön für alle Beteiligten, und ja, deswegen setzt da klar, dass du sagst, hey, pass auf, IT cool, OT bin ich vergeben, aber ist okay. Also immer wieder die Aussage, Kommunikation regelt. Redet miteinander. Wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt. Fragt. Und genau, noch ganz wichtig, wollte Asa vorhin noch sagen zum Thema Gruppenplay.
Ah ja, genau. Insbesondere wenn ihr kein super extrovertiert, klischeehaft queeren Charakter spielen wollt, sondern das ein bisschen weniger extrovertiert machen wollt, braucht ihr Leute, die euch unterstützen, die euch die Rückendeckung geben, die das Level an Queerness, das ihr auch darstellen wollt, mittragen.
Zum Beispiel Cross-Dress, also zum Beispiel, wenn ihr als Frau einen Mann spielen wollt.
Ja, also sowieso, wenn ihr Cross-Gender, Cross-Dressend spielen wollt, braucht ihr Leute, die die Pronomen vorgeben, außerhalb von euch selbst. Das macht sehr viele Dinge sehr viel einfacher.
Da kann ja mal ein Beispiel von sagen, oder?
Ja, ich spiele ja auch männliche und weibliche Charaktere auf dem LARP. Und ich finde, es hat einen Vorteil, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, die halt auch dich mit dem richtigen Pronomen anspricht, beziehungsweise über dich mit dem richtigen Pronomen spricht.
Und auch andere korrigiert und sagt, er, nicht
die. Ja, das ist dann weil es ist dann auch für Leute einfacher.
Ja.
Weil du kannst ja als Frau die Stimme halt nicht mal eben drei Oktaven nach unten schrauben. Das geht nicht.
Ja, und zum anderen halt in dem Moment, in dem, also wirklich, deswegen hilft es enorm, wenn du deine Queerness jedenfalls mit deiner Gruppe besprichst und mit ihnen auch besprichst, wie offen das Ganze gelebt werden soll. Weil wenn die natürlich irgendwie, wenn du jetzt eine lesbische Frau spielst und dann quasi ja am Lager sitzt oder keine Ahnung, in der Taverne sitzt und deine Gruppenmitglieder, dann sind so, ist die nicht was für dich? Ist das natürlich schon direkt viel unterstützender.
Das ist halt nice. Weißt, das ist gruppeninternes Play, was aber einlädt, dass man mitspielen kann, wenn man will.
Genau.
So, und dann haben wir, hey, hast du die heiße Schankmaid gesehen? Die ist ja schon hot.
Guck mal, die guckt zu dir.
Bist du nicht? Oh, die nein, und dann sagt er, und der Paladin nebenan sagt, nein, die hat mich angeschaut, ganz klar. Und der Dieb sagt, ja, das hättest du wohl gerne.
Genau, also du kannst halt solche Situationen, in denen du dann mitspielen. Das eben tatsächlich auch ausspielen kannst, weil kannst du dadurch auch generieren durch deine Gruppe.
Muss auch nicht deine Gruppe sein, wenn du auf dem Korn alleine fährst, aber du kennst da Leute.
Ja,
also. Frag die, ist gar kein Thema.
Genau.
Die meisten sind da wirklich offen und sagen, ja, Logo, du gehörst vielleicht nicht zur Gruppe, aber die kennen sich, vielleicht hast du die schon mal getroffen oder du kennst sie irgendwo anders her. Und die nehmen oder die haben dich mitgenommen als Neuling. Ja, klar, frag die.
Ja. Und das nimmt dir halt quasi einen Teil der Arbeit, die ganze Zeit selber erklären zu müssen, dass dieser Charakter queer ist.
Ja.
Und auch zum Beispiel, wenn du asexuell bist oder sowas und dann irgendjemand so nach dem Motto, dann findest du den nicht attraktiv und deine Gruppe dann so, das ist interessant.
Gib dir keine Mühe. Das ist vergebene Liebe. Ja, und im Lab gilt die oberste Regel, show, don't tell.
Ja, also es ist deutlich schöner.
Zeige es ohne und muss es nicht erklären.
Genau, und dieses Zeigen funktioniert halt gerade eben in der sozialen Interaktion und für so Sachen, die du halt nicht so extrovertiert zeigen kannst oder willst, hilft es natürlich, wenn deine Gruppe es mit leisen Untertönen trotzdem eben darstellt.
Zeigen kann, genau.
Genau.
So, genau, zum Thema Zeigen. Wir würden gerne die Frage an euch mal weitergeben. Die Frage, findet ihr das okay, wenn beispielsweise ein OT-heterosexueller Mensch einen queeren Charakter im Lab darstellen möchte? Wir gehen jetzt mal einfach nur von dieser Frage, ob das jetzt gute oder böse Absichten ist, lassen wir mal raus. Ja. Wir wollen mal eure Meinung dazu hören. Wir haben euch unsere gesagt.
Genau.
Wir waren alle bei dem Konsens, mit guten Absichten kann man drüber reden, aber es ist halt schwierig. Und wir wollen mal wissen, wie ihr darüber denkt. Wir machen dazu eine Insta-Umfrage. Würde uns echt mal interessieren. Und wenn ihr wollt, schickt uns auch gerne mal eine Begründung, warum.
Ja.
Also, ne, warum ihr das gut findet oder warum ihr es vielleicht auch nicht gut findet oder unter welcher Regelung ihr es gut finden würdet.
Ja, genau.
Cool.
Damit sind wir auch durch.
Oh Gott, ja, wir sind so durch.
Es ist so heiß.
Ja, wir machen jetzt auch Pause.
Ja, aber vorher, wir rufen, wenn ihr Bock habt uns oder uns noch nicht folgt, dann könnt ihr das machen.
Ihr findet uns auf Instagram, queer und nerdy. Auf Facebook queer und nerdy.
Auf Twitter.
Ja. Auf Twitter queer und nerdy. Also überall queer und nerdy. Auf Spotify unter queer und nerdy. Da könnt ihr auch Sterne vergeben mittlerweile. Das ist ganz cool.
Aha.
Oder auf Amazon oder auf Deezer oder auf Podimo natürlich auch. Da könnt ihr uns überall hören. Also auf fast jedem Podcast-Player eurer Wahl.
Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Also wenn ihr das möchtet.
Ja, so ganz oldschool.
Wir nehmen auch E-Mails.
Ja. Wir haben wieder, ich sammle gerade schon wieder für den nächsten Stream, sammle ich schon wieder E-Mails.
Sehr cool, ja.
Wir haben schon wieder einige bekommen. Ja. Und wenn ihr ganz, ganz viel Bock habt und zu viel Geld übrig, wer hat das in den heutigen Zeiten? Nein, aber ehrlich, support your local artists. Wenn ihr Lust habt und Bock habt, ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Schon ab einem Betrag von 5 Euro pro Monat, das ist der Easy Mode. Dann gibt's 10, das ist der Normal Mode.
Dann gibt's den Hard Mode.
Der ist 15 Euro im Monat. Also, ne, wir können halt damit neue Mikrofone kaufen, wir können damit die Audiotechnik noch verbessern, wir können damit solche Sachen wie unsere Sprecher, die Intros und sonstige Dinge einsprechen, bezahlen. Man kann damit Fahrtkosten zu Interviews oder, ne, kann man, genau. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und wir schenken euch auch was. Außer unserer ewigen Dankbarkeit. Erstens kriegt ihr Steady-Content exklusiven und Geschenke. Und ich habe jetzt endlich ein Lieferupdate. Wir sollen jetzt bis Mitte August endlich geliefert werden.
Halleluja.
Aber die Geschenke für die Steadyisten sind zumindest schon mal über den großen Teil.
Hurra, hurra, hurra.
Heureka.
Ja, genau. Und damit sind wir am Ende der Folge.
Ja.
Und
für die Steadyisten geht es gleich hinten weiter, hinter dem
Motorrad. In der Chill-Out Lounge.
Ja. Genau, und wir anderen sehen uns in 2 Wochen wieder mit, wissen wir noch nicht.
Ja, schauen wir mal.
Wir wissen noch nicht, wer...
Wir haben verschiedene...
Wir haben da Pläne.
Ja.
Ganz mysteriöse Pläne.
Ja.
Ihr werdet es herausfinden in 2 Wochen.
Bis dann. Und denkt immer daran, die Wahrheit ist irgendwo da draußen.